um vier Ecken. Über Fotografie und alles, was damit zusammenhängt. Mit Miriam Slobinski und Alexander Hagmann.
Hallo Alex.
Ja, hallo Miriam.
Na, wie geht's dir?
Ah, gut. Also, ja, das ich meine, sorry, wir haben Sommer, ne? Wir haben Sommer und man hat schon so ein paar Festivals hinter sich.
Ah, ja.
Da geht's einem ganz gut, ne? So.
Stimmt, du bist dieses Jahr der Festival-Hopper, würde ich sagen.
Nee, gar nicht. Nein? So. Das, ja, jetzt anfangen, aber viel weiter geht's dann nicht. Wieso? Was hast du denn gesehen dieses Jahr? Warst du schon irgendwo?
Ja, ich war auch schon, kann Festivals nicht in der Mehrzahl sagen. Mhm. Ich war in vielen Ausstellungen, aber kurz auch zu Gast bei der Triennale und da schaue ich demnächst nochmal vorbei. Genau, das wäre das Festival, was bei mir stattgefunden hat oder wo ich eher gesagt hingegangen bin. Also da hast du, glaube ich, mehr auf dem Zettel.
Nee, ja, geht, weiß ich gar nicht. Also Triennale selbsterklärend, so, weil in der eigenen Stadt kommen wir gleich noch zu. Und ansonsten war ich, wenn ich mich richtig erinnere, davor nur in Zingst.
Ah, okay.
So, und viel mehr ist es nicht. Vielleicht Ende des Jahres kommt noch Worpswede, gibt's wohl einen kleinen Abschluss, das Festival, also eine kleinere Ausgabe davon. Und wahrscheinlich ist es damit dann auch erledigt, leider, so wie sich das anhört. Ansonsten, ja, mein Plan war ja, ich meine, Aarl steht vor der Tür, ich fahre nicht hin dieses Jahr, ich muss Pause machen. Das war mit Too Much letztes Jahr und irgendwie braucht man mal ein Jahr Pause und mein ursprünglicher Plan war ja, währenddessen eigentlich mal nach Kopenhagen zu fahren.
Ja.
Das musste ich jetzt leider auch canceln, weil auch einfach Kopenhagen kostet auch einfach viel Geld. Ich habe so nachgeguckt und dachte so, boah, das rechnet sich überhaupt nicht für so ein Wochenende. Das kostet viel. Also da trinkst du einen Kaffee, dafür kannst du eine Woche in Aal machen fast.
Also von den Nöten und Freuden des Ausstellungsmachens auf Festivals sind wir ja schon fast im Thema, oder? Ja, mehr oder weniger.
Wir nähern sind voll uns, im Thema,
nähern
oder?
Uns dem Thema der heutigen Folge. Ausstellungen.
Ja, du hast das vorgeschlagen so ein bisschen, oder?
Ja, aber es ist einfach ein Format, eine Form, etwas, worüber man sprechen sollte, weil sie ja ständig stattfinden. Und dadurch, dass sie so gegenwärtig sind, finde ich, ist das auf jeden Fall ein Thema. Und du warst ja braucht es auch keine große Überzeugung.
Nee, gar nicht. Das ist ja, also Leidenschaft ist vielleicht zu viel, aber als Format, um vor allem Fotografie zu zeigen oder als Format, um sich Fotografie anzuschauen oder zu erleben, ist die Ausstellung für mich immer noch das Nonplusultra. Es tut mir leid für die Menschen, die Fotobücher machen, aber das kommt erst danach.
Ah, okay, du hierarchisierst das gleich, okay.
Ja, für mich gibt's da, also für mich persönlich gibt's da definitiv eine kleine Hierarchie. Mhm. Also wenn ich mich entscheiden müsste, gucke ich mir ein Fotobuch an, also gucke ich mir Bilder in einem Fotobuch an oder gucke ich mir Bilder und Fotografien in einer Ausstellung an, würde ich die Ausstellung dem immer vorziehen, wenngleich beides natürlich null miteinander zu vergleichen ist. Mhm. Ne? Also das ist ja, es gibt in dem Falle keinen besser oder schlechter, sondern ich präferiere mir einfach das Sehen in einer Ausstellung eher. Gleichzeitig gibt es natürlich großartige Fotobücher, haben wir schon mal drüber gesprochen, können wir vielleicht auch noch mal ein andermal.
Auf jeden Fall.
Aber was treibt dich zum Thema Ausstellung?
Also A, die angesprochene Präsenz und B, auch die Diversität. Also was bedeutet eigentlich Ausstellung und Ausstellungskontexte, wenn man so will? Mhm. Denn unter dem Begriff kann man ja vieles verstehen, sobald man einen Raum der Öffentlichkeit schafft, wo man Kunst sehen kann oder Wissen aufbereitet. Und dann haben wir ja, wir haben Abschlussausstellungen, ne, jetzt aus dem Fotokontext enger gesprochen. Wir haben Galerieausstellungen von einzelnen Fotografinnen und Fotografen. Dann gibt's die großen thematischen Ausstellungen in Museen, aber es gibt ja auch Kollektive, die sich präsentieren und Statements setzen. Wir haben Offspaces, wir haben eben etwas zwischen Museum und Galerie, unterschiedlichste Räume. Und das finde ich ganz spannend, dass man da eigentlich sagen kann, okay, es gibt ja gar nicht das, den einen Raum und den einen Hintergrund für eine Ausstellung, sondern das unterscheidet sich total.
Okay, also okay, fangen wir vorne an. Kannst du sagen, wann das Ausstellungsmachen mal angefangen hat vielleicht? Also irgendwann muss ja irgendwer auf die Idee gekommen sein zu sagen, so, wir zeigen jetzt in einem expliziten Raum oder Gebäude oder ähnlichem bestimmte Dinge oder wir sammeln sie.
Mhm. Naja, das, also da sind wir jetzt von der Fotografie einmal.
Naja, irgendwo, also die Idee, dass Fotografie ausgestellt wird, ja, kommt ja später, genau, in dem Zuge, dass Fotografie zur, also den Einzug überhaupt in Museen oder in Ausstellungen.
Ja, wir können einmal, genau, wir können einmal zurückhüpfen, wenn man so will, zu den Kunstsammlungen, die Herrscher, Herrscherinnen, also Personen, die Macht und Geld vereinen, angesammelt haben und dann sich die Idee ja festsetzte, A, braucht es eine Person oder Personen, die sich darum kümmern. Also jetzt, wenn wir jetzt ein bisschen lexikalisch vorgehen, also ne, Kurare sich kümmern, also Kuratorin, Kurator. Und dann gibt's ja auf jeden Fall auch den Aspekt des nicht nur sammeln, weil man Macht und Geld hat, sondern auch ausstellen, also öffentlich machen, um zu zeigen, haha, ich bin so potent in Einfluss und Sammlung und ich habe einen erlesenen Geschmack, das möchte ich hier darstellen. Und dann sind wir da unter dem Stichwort der Zugänglichkeit, ja, und des Präsentierens, des Zeigens, bewegen wir uns. Und dieser ganze Prozess, der, dann haben wir in der bildenden Kunst noch die dann Formate wie den Salon, also auch eine Ausstellungsformat, was sich an ein Fachpublikum richtet, ne, wo die Malerinnen und Maler miteinander diskutieren oder vielleicht auch mal gegeneinander, wo Kunstkritik eine große Rolle spielt, wo der Raum genutzt wird, um auch die akademische Ausbildung dann abzugrenzen vom vermeintlich Amateurhaften und Aspekte gesetzt werden. Und dann mit der Fotografie, die sich dann ja anschließt, eben durch ihre spätere Geburt und Erfindung, kommt dann die Fotoausstellung, wie du schon gesagt hast. Und da können wir eigentlich, oder es ist interessant, ich habe mal einen Überblick zu Ausstellungen gefunden oder so grob eine Setzung von Fotografieausstellungen. Und da spricht man unter anderem von einer der ersten Ausstellungen der Fotografischen Gesellschaft in Wien 1864. Und das ist eine Ausstellung, da kommen wir auch zu den vielen Veränderungen, die Ausstellungen durchlebt haben. Da hat man einen Katalog, aber der ist quasi eine Liste von Ausstellenden. Und das, wenn man es ein bisschen auf die Spitze treiben will, liest sich vielleicht eher wie so eine Fotokina des 19. Jahrhunderts. Also da sind auch Techniken, Gewerbe und Co. vorhanden. Da geht es gar nicht so sehr um die Autorenschaft oder den eine Werkserie auszustellen, sondern waren irgendwie laut Angaben über 1500 Exponate und wirklich viele, viele Ausstellende, die dann eher die Technik, das Handwerk etc. mit ausgestellt haben. Ganz spannend eigentlich. Und dann sind wir können wir einen kleinen Sprung machen, ist man dann bei der Fotosezession, also Stichwort Piktorialisten, Alfred Stieglitz und so um 1900 dann erst bei den Formaten, wo wir davon sprechen können, dass sich dann das Ausstellen schon ein bisschen so zeigt, wie wir es vielleicht aus dem Galeriekontext kennen. Also eine Gruppe oder eine Person zeigt Bilder an der Wand, die für sich stehen und miteinander stehen. Gerne noch mit Blumenvase und anderen Elementen, aber da nähern wir uns schon dem, oder da erkennt man schon, ne, würde ich sagen, aus dem heutigen Spektrum heraus die Ausstellung.
Ja, okay. Also was ich rausgefunden habe, könnte man sagen.
Alex investigativ.
Sorry, das ist zum Teil dann Wikipedia-Wissen, ne? Das muss man dann auch sagen, ne? Dass so, dass die erste Ausstellung, also angeblich, irgendwann 530 vor Christus quasi datiert wird. Aber das wird nur daran festgemacht, dass das ist irgendwo in Sumerien, also im heutigen Irak oder so, die Prinzessin Enigaldi Nana oder ähnliches hat dort, also man hat ein Grab gefunden und in diesem Grab gab es bestimmte Dinge, die bei denen man rausgefunden hat, dass sie quasi kartiert wurden und gesammelt wurden und auch archiviert wurden. Und dadurch ist man davon ausgegangen, dass das die erste Sammlung war und auch in einem Raum, den man eventuell nachkonstruieren konnte. Und somit ist man davon ausgegangen, das war so das erste Mal, dass konkret etwas in einen Raum gebracht wurde oder gesammelt wurde, um es zu zeigen.
Mhm.
Und ja, pass auf, jetzt mache ich den Bogen zur Fotografie, weil ich das Gefühl habe, wenn man das so als Grundlage nimmt, dass Dinge zusammen in einen Raum gebracht werden und dann gezeigt werden, hat sich das ja extrem geändert, weil das Ausstellen, von dem ich immer dachte, wie Ausstellen funktioniert, dann ist das erstmal das Ausstellen, also das Wort kommt ja auch irgendwo her, nämlich das Nehmen von Dingen, meinetwegen bei Künstlerinnen und Künstlern, aus dem Atelier heraus und dann zeigen. Das habe ich das habe ich gemacht und das, ne, das Ausstellen. So, und mittlerweile ist da eine Praxis draus geworden, auch in der Fotografie, die schon fast, ich gehe jetzt vielleicht ein bisschen weit, aber zu einer eigenen Kunstform geworden ist, dass das Ausstellen selber ein Akt geworden ist, der gar nicht, der explizit Leute bedarf, die eine neue Form für etwas finden, was schon eine Form hat, nämlich Fotografie. Und dann braucht man eine Form, um das zu zeigen. Und das ist dann eine Ausstellung. Und vielleicht ist das auch das, was mich so daran interessiert, weil eine Ausstellung gute Kontextualisierung bieten kann.
Ja.
Habe ich jetzt einen zu großen Bogen gemacht?
Ich überlege gerade, wo ich wir lassen mal diese ominöse erste Ausstellung.
Kann man nachlesen. Wir werden das verlinken.
Überspringe ich mal, weil ich das Konzept des Ersten immer schwierig finde, weil wenn man historisch arbeitet, merkt man, oder jeder, der sich historisch interessiert, weiß sehr wohl, dass das Erste so lange das Erste ist, bis es ein anderes Erstes gibt. Von daher
finde ich das immer. Vielleicht muss ich das auch relativieren. Ich meinte damit, mir ging es nicht darum, dass es das Erste ist, sondern die Zuschreibung, wie man darauf kommt, dass das eine Ausstellung gewesen sein kann. Okay. Nämlich die Idee, dass man dort zum ersten Mal, in Anführungszeichen, Sachen gefunden hat, die anscheinend archiviert und gesammelt wurden.
Also einmal geordnet und dann im Raum in Beziehung gebracht. Das wäre ja die Unterstellung, ne? Oder die
genau, sowas in die Richtung. So klang das für mich. Und das fand ich interessant, weil das, weil danach ganz lange ja nichts passierte. Wir reden von 530 vor Christus. Und dann passierte ja ganz lange nicht. Also nichts, bis es zum ersten Mal ein Museum gab oder so. Das ist dann ja 1572 oder sowas in Innsbruck oder so.
Ja, wir gucken immer, ab wann sich was findet und wie sich was erhalten hat. Aber ich würde gerne auf diesen, dieses Sammeln und das Keyword Ordnen liegt immer nah, wenn wir von Archivierung und Sammlungstätigkeiten sprechen. Und Ausstellen heißt dann nicht nur zeigen, sondern auch in Kontext setzen, wie du schon gesagt hast. Und da gibt's ja unterschiedliche Ansätze, die sich entwickelt haben oder auch durchgespielt wurden. Also wenn wir davon ausgehen, dass es erst eine Art Ansatz ist des Zeigens und in Kontext setzen im Sinne von Wert von Objekten betonen auch. Also das, da kommt das Original rein, aber nicht nur. Und wenn wir heute kuratorische Diskurse sehen, unter dem Stichwort Care, unter dem Stichwort des, ich meine, Hans-Ulrich Obrist als jemand, der dann als sich selbst oder auch von außen als Figur gezeichnet wird, der omnipräsente, durch die Welt jettende Kommunikator ist, der dieses Netzwerk spannt und dann pflegt und so. Also das sind dann, ja, dann könnte man sagen, es entwickelt sich zu etwas, wo wir sagen, okay, Ausstellen hat heute oder wird immer präsenter kommuniziert als eine Praxis, die den gesellschaftlichen Wert in einer Zugänglichkeit von Wissen sieht, in einer Inklusivität, in einem einladenden Gestus, in auch irgendwie ja sich schon auch legitimieren dadurch, dass man auf Besuchende, also die Position der BesucherInnen, mitdenkt und abholt, anstelle sich so in einem Fachdiskurs quasi zu sagen, so, das ist für mich richtig, sondern wir gucken ja heute sehr viel, wie können wir es für unterschiedlichste Personen richtiger machen.
Aber richtig ist natürlich eine, also schon schwierig in der Definition.
Ja,
also
absolut.
Richtig und falsch. Aber du hast das gerade eben gesagt und da hake ich jetzt nach. Glaubst du, dass eine Ausstellung auch den Zweck verfolgen sollte oder müsste, Wissen zu vermitteln?
Zumindest das Wissen, ja, eine Art von Wissen. Und ja, das muss nicht unbedingt der komplette Background oder eine Erklärung für jegliches Motiv oder Objekt sein. Aber eine Ausstellung geht ja, also wenn... Jetzt kommt es wieder drauf an, über was wir sprechen. Ich spreche jetzt nicht über Abschlussausstellungen oder Ähnliches, aber wenn ich jetzt eine thematische, institutionelle Ausstellung habe, dann verfolgt die ja oftmals eine Art von These, weil sie ein Thema beleuchtet und damit ausdeutet in einem limitierten Raum und damit ja dann sagt, das ist wichtig und das ist wichtig, sonst wird es jetzt hier nicht stehen. Und das quasi zu mitzugeben und dann, dass man selbst schauen kann, geht das auf für einen, das ist ja auch schon eine Art von Wissen.
Okay, das heißt, wenn wir jetzt den Sprung machen zu dem Beruf oder der Arbeit einer Kuratorin oder eines Kurators, würde das ja bedeuten, dass nicht nur deren Wissen und Background eine Rolle spielt, sondern auch das Wissen und das gespeicherte Wissen in der Arbeit oder in den Arbeiten, die ausgestellt wird, inklusive des Wissens oder des Inhalts der Person, die diese Arbeit geschaffen hat. Was bedeutet, es gibt so drei Varianten, die in einer Ausstellung eine Rolle spielen können. Einmal, wer ist die Person, deren Arbeit gezeigt wird? Worum geht es in der Arbeit? Und was macht die Kuratorin oder der Kurator in der Ausstellung damit? worauf das hinausläuft, ist das, was ich gerade eben meinte, dass ich mittlerweile das Ausstellen von Dingen als teilweise auch künstlerische Tätigkeit sehe, weil es auch eine Neukontextualisierung ist und somit auch das eine ähnliche Form der Handhabung oder des Tuns ist, wie das eine Künstlerin oder ein Künstler selber machen würde, weil sie auch schon vorher kontextualisieren, also ob das eigene Gefühle sind oder eine Weltsicht oder Dinge, mit denen man sich halt beschäftigt. Das heißt, das wird zusammengepackt, kontextualisiert und dann kommt das in eine Form und das ist dann in so eine Form wie ein Kunstwerk oder ein Ding. Meinetwegen bleiben wir bei der Fotografie. Das kann auch einfach nur eine Fotografie sein. Es muss nicht immer das große Wort Kunstwerk sein. Und das kommt dann in einen Raum, wenn wir von einer Ausstellung sprechen. Obwohl es ja mittlerweile auch sowas wie Online-Ausstellungen gibt, also irgendeine Form von Sichtbarkeit.
Physischen oder virtuellen Raum, ja.
Genau, und dann wird es wieder kontextualisiert. Das heißt, es wird so mehrfach durch den Wolf gedreht. Und am Ende steht man da als Zuschauerin und Zuschauer, als Beobachterin und im Grunde müsste man alles durchdringen, von der Idee der Ausstellung über die Idee der Arbeit, über die Idee der Künstlerin.
Mhm, ja, auf jeden Fall. Also weil natürlich es unterschiedliche Ebenen der Aussagen sind, ne, und der Erzählungen, die zusammenkommen. Und letztendlich ist das ja ein gedanklicher wie einfach auch kreativer Prozess, ob man jetzt künstlerisch arbeitet oder dann auch gemeinsam Räume denkt und Konstellationen schafft mit den Arbeiten. Mhm. Ja.
Gibt es für dich Beispiele, wo das gut funktioniert und oder Beispiele, wo das schlecht funktioniert hat, meinetwegen? Also auch konkrete Beispiele? Oder woran würdest du, anders gefragt, hast du selber für dich Kriterien, die du, auch wenn du sie nie bewusst aufgeschrieben hast oder so, also so Momente, wenn du in eine Ausstellung gehst, wo du sagst, ja, das ist schon mal erstmal gut, weil?
Ja, es ist auf jeden Fall. Ah. Ja, ich überlege gerade, weil sich das auch ändert bei mir immer mal wieder. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ändert sich auch. Aber ich würde sagen, wenn man oder wenn ich in, man ist Quatsch, wenn ich in eine Ausstellung gehe, dann habe ich mittlerweile erstmal für mich die Frage, wie geht's mir jetzt gerade so mit dem Reingehen? Also ist das etwas, was kommt der Raum mir offen vor? Habe ich eine Übersichtlichkeit? Fühle ich, dass das irgendwie jetzt schon zu viel wird? Ich gucke viel so auf den Takt der Eindrücke, weil ich oftmals erlebt habe, dass zum Beispiel Videoarbeiten dann Fotoarbeiten ein bisschen erdrücken. Und dann gibt's aber auch wunderbare Gegenbeispiele. Also jetzt die Hauptausstellung von der Triennale. Da fand ich, waren zum Beispiel dieses Gewicht zwischen Videoarbeit und Fotoarbeit ganz wunderbar getroffen. Da fand ich den Takt gut. Also auf sowas achte ich. Dann achte ich aber auch sehr viel auf Textform. Und Stichwort zum Zugänglichkeit und Information. Und ich achte natürlich darauf, wie die einzelnen Positionen zusammenkommen und ob ich dann, das finde ich dann das Schönste, eben wenn man merkt, kann ich sagen, ja, das verstehe ich, wie es gemacht wurde. Und B, ich konnte was für mich entdecken. Das ist natürlich irgendwie immer der, ich würde sagen, der schönste Moment, wenn man sagt, das ist eine neue, also das kann gehen von einer Arbeit, die ich vorher nicht kannte, einer Person oder auch einem Gedanken, die Kuratorin oder der Kurator verfolgt hat. Das sind dann, finde ich, Sachen, wo man sich einfach freut oder mitfreut, dass einem das möglich gemacht wurde. Wie geht's dir? Mhm. Worauf achtest du, wenn du in eine Ausstellung gehst?
Ja, natürlich ähnlich. Also ich glaube, ich habe das hier natürlich auch schon gesagt. Manchmal, ich versuche, oder fangen wir anders an, ich versuche meistens ohne Text einzusteigen, weil ich mich noch immer dagegen sperre, dass ich eine Ausstellung oder Arbeiten nur fühlen, verstehen oder irgendwie annehmen kann, wenn ich wahnsinnig viel dazu gelesen habe. Und mit ohne Text meine ich nicht, dass ich nicht einen Titel oder vielleicht ein paar Zeilen so, die so ein bisschen den Rahmen vorgeben, lese. Aber zu viel lesen vorher, und das ist aber meine ganz persönliche Sache, das würde ich gar nicht als allgemein gelten lassen, ist, wenn ich zu viel lesen muss, bekomme ich immer das Gefühl, dann kann ich auch einen Text lesen. Also das ist zu viel, gib mir nicht zu viel. Gleichzeitig, um das auch so ein bisschen zu relativieren, hat das dann am Ende auch ein bisschen mit der Ausstellung selber zu tun, ne? Also worum geht's eigentlich? Ist es alles sehr komplex? Bei manchen Ausstellungen braucht es auch einfach viel Text oder viel Hintergrundwissen. Im allerbesten Falle, und das ist so für mich auch manchmal wie so ein Kriterium, wenn ich durch die Ausstellung gehe und mich das erstmal auch visuell, weil wir reden von einer Ausstellung, da werden Sachen gezeigt, das heißt, ich nehme das erstmal visuell wahr. Auch Text nimmt man visuell wahr für die Pedanten unter uns. also Bilder, dann im besten Falle bringen die mich dazu zu sagen, so, jetzt muss ich aber wirklich mal, jetzt brauche ich aber was mir hilft. So, weil mich das irgendwie triggert oder interessiert oder weil ich es vielleicht gar nicht verstehe und vielleicht muss es mir dann helfen, aber es ist visuell so interessant oder kriegt mich auf irgendeiner Ebene, dass ich sage, jetzt muss ich was lesen. So.
Ah, ja, okay.
Dann kommen wir zu einem Punkt, der für mich Ausstellungen schlecht oder gut macht, nämlich der Text dazu. Pass auf, gutes Beispiel. Ich lese dir mal was vor. Und du hast die Ausstellung auch gesehen okay. Und ich bin gespannt, ob du weißt, wo das war. Mhm. Pass auf. Es ist nur ein ganz kurzer Teil. Das erste Kapitel entschlüsselt grabähnlich Landschaften und eine Kultur der Obsoleszenz, die von historischen Erinnerungen durchdrungen und von persönlichen Erfahrungen, Mythen und Ideologien geprägt sind. Oder aber die Frage, wie Bedeutung die latenten Bedeutungen der Bilder insgesamt beeinflusst. Du weißt sofort,
wo. Kunsthalle Hamburg, aktuelle Ausstellung.
Ja. Aber ich die Welt, ich sehe dich.
Ja, da kannst du aber, ist doch stringent. Der Titel ist genauso verschachtelt,
sperrig
wie der Text, ja.
Ja, und das war zum Beispiel, das ist für mich ein Paradebeispiel, wie ich aus einer Ausstellung vertrieben wurde.
Ah,
ein wenig.
Oh.
Ich bin reingegangen, ich habe vorher nicht gelesen, ich bin reingegangen und dann kam ich in diesen schwarzen Raum. Und das war erstmal total cool. Also ich war erstmal, dass ich dachte, ah, schön, in der Präsentation total gut mit so Räumen, mit so dünnen schwarzen Stoffen und so. Und das sah auch alles irgendwie cool aus. Dann bin ich durch und die Arbeiten waren auch gut. Da waren tolle Arbeiten dabei und ich bin durch. Und irgendwann nach dem zweiten Raum fiel mir auf, ich schnalle überhaupt nicht, warum ich diese Sachen hier sehe.
Mhm.
Aus welchem Grund hängen die hier? Aus welchem Grund sind sie so in den Räumen angeordnet, wie sie sind? Und dann bin ich eben zurück und habe diesen ersten Text gelesen, den ich gerade vorgelesen habe. Und ich dachte, das macht's nicht besser. Ich dachte, nee, was? Also warum kann man es nicht viel einfacher, wenn du so eine komplexe, ist eine sehr, 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 sehr komplexe Ausstellung, also wenn man da durchgeht, auch visuell, wieso, wenn man so eine komplexe Ausstellung hat, nicht wenigstens auf Textebene versuchen, einfacher zu werden und einen viel leichteren Einstieg zu geben als solch. Und der ganze Text zu der Ausstellung funktioniert so. Ich bin rausgegangen und dachte, das ist viel zu anstrengend. Also da komme ich gar nicht rein. Überhaupt nicht, egal wie gut die Einzelarbeiten sind, die man dort finden kann.
Mhm.
So, und das ist für mich übrigens auch ein guter Punkt bei Ausstellungen. Es reicht nicht, meiner Meinung nach, bei einer Ausstellung nur sehr, sehr gute Arbeiten zu zeigen.
Stimmt.
So, vor allen Dingen bei Gruppenausstellungen. Mhm. Ne, das ist eine monothematische Gruppenausstellung. Da sind viele Arbeiten versammelt, die alle miteinander korrespondieren und in Bezug stehen, weil sie bestimmte Themenbereiche aufmachen wollen. Ich weiß nicht, ob sie das tun. Ich habe es ja nicht verstanden. Dafür reicht mein Gehirnschmalz nicht. Das ist mir schon leider sehr oft begegnet. Es gibt aber auch sehr gute Beispiele, wie solche Gruppenausstellungen mit sehr einfachem Text und sehr einfachen Links funktionieren können, obwohl sie komplex sind und sich eines Themas widmen. So, als Beispiel, als Gegenbeispiel kann ich hier nennen, habe ich auch mal drüber geschrieben, die Ausstellung im Sprengelmuseum, vor 2 Jahren, 3 Jahren, Schweinebewusstsein,
ja.
Ocular Witness.
Ja, ja. Mhm. Wunderbar.
So, pass auf, ich lese jetzt mal den kurzen Text zu dieser Ausstellung vor. Was erfahren wir über uns und unser Verhältnis zu der Welt, die uns umgibt, wenn wir über unser Verhältnis zu Schweinen nachdenken? 16 Künstlerinnen wurden gebeten, sich dieser Fragestellung zu widmen. Die Mehrzahl der hier gezeigten Werke entstand speziell für dieses Projekt. Mit ihren Arbeiten regen sie dazu an, über aktuelle Fragen nachzudenken. Wie beeinflussen wir mit unseren alltäglichen Handlungen das Leben anderer? Welche Folgen hat das für uns? Wer verdient daran? Wer entscheidet darüber? So, ein Text, du liest das und denkst erstmal, ja, viele Fragen, aber du gehst durch die Ausstellung und die werden beantwortet. Und zwar werden sie auch beantwortet, ohne dass du diesen Text gelesen haben musst. Du bekommst ein Gefühl dafür. Es ist eine sehr komplexe Ausstellung gewesen mit sehr großartigen Arbeiten, die man auch hätte fühlen oder verstehen können, wenn man den Text nicht gelesen hat. Wenn man den Text aber gelesen hat, hilft es noch zusätzlich. Und es macht es noch einfacher, in diese Ausstellung reinzukommen. Das war für mich so eine Ausstellung, wo ich durchgegangen bin, dachte, ja, genau so geht das. Gute Arbeiten, es muss einem ja nicht alles gefallen, gute Arbeiten, gut zusammengefügt, in mehreren Räumen, man kommt da gut durch, man bekommt ein Gefühl, Das war einfach, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man einen guten Mittelweg findet, einen komplexen Gedankengang zum Thema Schwein und Mensch in Textform einmal voranzustellen.
Ja, Komplimente. Ja,
herzlichen Glückwunsch.
Glückwünsche gehen raus natürlich an Inka Schube, die sich da
an Inka Schube, genau,
um gekümmert hat und kuratiert hat. Und da hast du ja die Hauptpunkte aufgezeichnet, ne? Klarheit. Mhm. Und dann tatsächlich durchaus die Ansprechhaltung kann ja variieren unter den einzelnen Elementen, Stichwort Text und Kunstwerke. Und dann der große Spaß, dass es vom Sehen ins Erkennen geht.
Ja.
Und das macht eine gute Ausstellung aus, auf jeden Fall. Und das hat natürlich was Sinnliches oder Sensuelles, wie auch immer, wenn man in Räumen steht und Farbe, Größe, Materialität und so alles aufeinander kommt. Und den Spaß dann zu haben, und das finde ich ist nämlich der große, der Unterschied zwischen dem gerade ja sehr erfolgreichen auch Konzept dieses immersiven Kunsterlebnisses von irgendwie Van Gogh 3D oder sowas in der Art. Und
warst du mal in sowas drin?
Tatsächlich noch nicht. Also
ich schon.
Oh, ja, also lass mich kurz, dann darfst du gerne. Also
ja, mach
das
mal.
Ist für mich der große Unterschied, dass man mit diesen immersiven invasiven Ausstellungen wollte.
Invasiv, ja, die sind nicht immersiv, die sind schon invasiv, ja.
Das, also da haben ja unglaublich viele Leute auch Spaß dran, deswegen fair enough. Aber das macht für mich den Unterschied aus. Das ist für mich nicht verbunden mit Sehen und Erkennen im Sinne von auch eigene Schlussfolgerungen und Spaß haben daran, das wie so bei einem Krimi sich selbst zu erklären. Sondern dass es sozusagen so eine Überwältigung in so einen Raum geschmissen zu werden, wie auch immer. Und genau das macht eben dann die Ausstellung, die gut kuratiert ist, dass du erkennen kannst. Das finde ich so schön daran, ja.
Mhm.
Der Spaß, sich selbst was abzuverlangen halt.
Ja, es ist natürlich, ich glaube, das größte Hindernis für Kuratorinnen und Kuratoren, du bist auch Kuratorin, das darf man jetzt auch nicht vergessen, ist ja dann immer zu überlegen, okay, wer sind denn eigentlich die Menschen, die eventuell in diese Ausstellung kommen? Mhm. Also was habe ich hier eigentlich für ein Publikum? Und was wünsche ich mir für ein Publikum? Und kann ich das einlösen? Also schaffe ich das, denen das, was die Grundidee eigentlich ist, mitzuteilen? Und das geht ja bis ins Kleine zurück, bis zur Galerieausstellung, die nur eine Arbeit von einer Person zeigt. Dort ist es ja auch so, okay, manche Leute, und da gehöre ich dann ja auch zu, kommen mit so komplexen Einzelarbeiten dann gar nicht so sehr klar. Also oft ist es so, wenn ich in eine Ausstellung gehe, dass in eine Galerieausstellung zum Beispiel, dass ich damit so meine Probleme habe, weil ich nicht genau weiß, warum die Arbeiten da jetzt so hängen.
Mhm.
Also weil es ist dann vielleicht eine Arbeit oder gar keine Retrospektive von einer Künstlerin oder einem Künstler, sondern sagen wir mal, einfach nur eine Arbeit wird gezeigt, wie das in Galerien manchmal stattfindet. Und das kann sehr gut funktionieren, habe ich auch schon gute Beispiele für gesehen, aber manchmal denke ich so, ich weiß noch nicht genau, worum es hier geht. Und dann liest man auch wieder einen Text.
Mhm.
Und sehr oft passiert es mir dann, dass ich dann genau wie jetzt hier da bei der Kunsthalle in Hamburg da stehe und denke so, naja, also das löst sich für mich persönlich nicht so richtig ein. So, manchmal steht auch drin dann wirklich genau, was man jetzt zu fühlen hat. Also ne, der Betrachter fühlt dabei Folgendes und da dies und jenes und soll und das und steht davor und ich denke so, ja, stimmt aber nicht.
Ja, das sollte man.
Bin ich nicht Zielgruppe dieser Ausstellung? Ich sehe und fühle was anderes.
Das lehne ich auch ab. Aber vielleicht nochmal.
Was lehnst du ab?
Diese Attribute der Gefühlsvorgaben, die oftmals was konkretisieren sollen, was gar nichts mit den Emotionen der Rezipienten zu tun hat und Rezipientinnen. Ja, also vielleicht noch mal kurz, genau, dann sind wir ja genau bei dem ganz zu Anfang, es gibt unterschiedlichste Formate, unterschiedlichste Räume und damit ja auch unterschiedlichste Funktionen, was eine Ausstellung machen muss.
Mhm.
oder sein soll. Und eine Abschlussausstellung, das ist nicht nur pure Emotion, sondern da will sich eine Klasse und jeder individuell mit seiner Abschlussarbeit oder ihrer Abschlussarbeit zeigen. Das wird dann geguckt, dass das gut im Raum zusammenkommt. Aber letztendlich geht es darum, dass man diese Klasse einmal sieht, und zwar jede Arbeit. Mhm. Wenn wir jetzt das, worüber wir gerade gesprochen haben, Kunsthalle und Co., das sind ja diese eben thematischen Ausstellungen, wo wir die Arbeiten zusammensammeln, recherchieren und dann versuchen, jeweils die Thesen oder den Gedanken, der dahinter steht, ja, mit diesen Arbeiten auszufüllen und durch diese Arbeiten leben zu lassen. Und dann gibt's eben noch die Galerieausstellungen, die ja auch sich gar nicht, also die werden ja nicht konzipiert für Schulklassen, sondern für KäuferInnen. Also ich meine, die Galerie im klassischen Sinne ist ja ein Verkaufsraum und da folgen die Regeln wiederum anderen Aspekten. Und wenn man in einer Galerie ist als potenzielle Käuferin oder Käufer, bekommt man ja auch eine Person, die einen dann nochmal etwas darüber erzählt, oder the artist is present, und dann bekommt man da noch Zugang zu das. Und dann gestaltet sich dieser Raum unterschiedlich aus. Was ich aber schon interessant finde, zu gucken, wann man, also jetzt so ganz individuell, wann man sich persönlich wohlfühlt in einem Raum, egal ob Galerie oder große Kunsthalle oder Museum, und was da so für, wo man merkt, da ticken wir vielleicht als Menschen gar nicht so unterschiedlich. Also so Banalitäten wie eine Sitzmöglichkeit oder auch die offene Tür, und genau zu wissen, auch Wegeleitung ist so ein praktisches, ist ein praktischer Aspekt, den man aber gar nicht unterschätzen darf. Denken Leute, sie gehen falsch, denke ich, ich gehe falsch. Oder darf ich unterschiedlich gehen? Wie sympathisch wird mir das beigebracht, wie ich zu gehen habe? Sowas alles spielt ja auch da rein, dass man sagt, ah, das war ein gutes Erlebnis, das hat mir irgendwie gefallen, rein auch von dem, wie man durch die Räume geht. Und das kann natürlich, eine Galerie kann genauso einladend sein, trotz vielleicht komplizierterem textlicher Ebene wie ein großes Museum.
Ja.
Das ist,
du hast es gerade eben angesprochen, ne? Ist ja auch ein großes Thema Abschlussausstellung, ne? Also wie das erste Mal im Zweifel, das erste Mal, dass man, wenn man studiert oder Fotografie studiert, bleiben wir beim Fotostudium, da so ein bisschen rausgeht und mal nicht so ein Zwischenstand oder so eine Semesterarbeit, sondern wirklich eine größere Arbeit, an der man lange gearbeitet hat, präsentiert. Und für mich ist das deshalb interessant, weil ich jetzt in den letzten Jahren, vorsichtigerweise würde ich das sagen, gemerkt habe, da trennt sich schnell die Spreu vom Weizen. Für mich als Betrachter, wie jemand mit seiner eigenen Arbeit umgeht. Weil es ist ja nicht immer so, dass da jetzt eine Kuratorin dabei ist, die da nochmal ihre Hand anlegt und sagt, nee, so nicht, sondern im Zweifel ist das auch Teil der Arbeit, dass man das ausstellt, und dann muss man auch ziemlich viel selber machen und viele Entscheidungen selber treffen. Deshalb kann man da auch immer milde walten lassen. Aber ich mache jetzt mal zwei Beispiele. Ich werde natürlich nicht die Namen nennen, vor einiger Zeit eine Ausstellung von Abschlussarbeiten gesehen. Und die Arbeiten selber waren interessant und gut. Und die waren auch über einen längeren Zeitraum erarbeitet. Aber die Ausstellung selber, es ist sehr hart jetzt, aber die war nicht gut. Sagen wir mal einfach nur, die war nicht gut. Warum? Und das hatte bestimmte Gründe, weil ich das Gefühl hatte, die Künstlerinnen und Künstler, die dort ausgestellt haben, die Fotografinnen und Fotografen, haben sich zu sehr darauf verlassen, dass die Arbeit selber gut ist. So nach dem Motto, wir haben eine gute Arbeit gemacht, wir müssen die jetzt einfach nur an die Wand hängen. Dann ist das schon okay. Und dann wurde in dieser Ausstellung zum Teil auch experimentiert. Also mit, ich habe jetzt mal, hier hängt jetzt mal ein Teppich, der ist bedruckt, und da hängen jetzt mal Bilder, und da drunter hängen dann noch, ist nur noch eine Tapete. Und es wurde so alles einmal ausprobiert, was man vielleicht schon mal irgendwo gesehen hat. Ich übertreibe natürlich ein bisschen, aber es war sehr viel, die Form wurde sehr oft geändert. So. Und in manchen Punkten dann auch wirklich unpräzise, weil für mich war null klar, warum, was, wie gezeigt wird, und warum, was, wie hängt. Zum Beispiel, ganz einfache Sache, die Bilder. Die Bilder an der Wand, die hingen meiner Meinung nach viel zu hoch. Die hingen bei mir auf Augenhöhe und ich bin 1,85 groß.
Okay.
So. Und ich dachte so, ja, das mag vielleicht schön sein, aber ich bin nicht der Durchschnitt und im Zweifel bin ich eh immer der Meinung, in Ausstellungen lieber einen Tick tiefer, außer das Bild erfordert ist. Aus inhaltlichen Gründen oder aus dem, was man sieht, dass man es ein bisschen nach oben hängt, gibt es gute Beispiele für, warum man Bilder auch sehr hoch hängen kann. Aber hier war es so, das waren zum Teil auch Porträts. Und da kann man dann auch über das Zeigen von Bildern, also welches Größenverhältnis hat dieses Porträt eigentlich an der Wand? So, also verkleinerst du, vergrößerst du, ne? Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, auch über so jemanden wie Thomas Ruff, der das ja auch einfach nur aus dem Grund seine Porträts zeigt. Ne? Da geht es auch um Größenverhältnisse. Also wie groß bilde ich eigentlich ab? Ist das 1:1? Ist es ein bisschen größer? Macht es den Menschen größer? Verkleinere ich? Und die waren halt viel kleiner. Das war so, ich sag jetzt mal 30, 40, 50, 60 oder so. Deutlich verkleinert. Und dann hing das sehr hoch und noch auf einer Tapete. Und die Rahmen waren auch so, ja, ich weiß das alles. Ich habe selber studiert. Man hat kein Geld und man muss an Rahmen sparen oder man hat kein Geld für gutes Glas oder so. Und gleichzeitig ist dann da ein bedruckter Teppich noch und dann ist eine andere Arbeit. Da liegt dann was auf einem Tisch und hier einfach nur mit so Klammern an die Wand, ist alles okay. Das ist keine grundsätzliche Kritik daran, das so zu machen, sondern ich würde immer dafür plädieren, wenn deine Abschlussarbeit zeigst, dann sollte das ja das erste Mal sein, dass du wirklich auf dem Punkt bist mit dem, was du da tust. Und zwar nicht nur, was die Arbeit angeht, sondern auch, was die Präsentationsform angeht. Das gehört mit dazu. Zumindest war das bei uns so. Als ich an meiner Abschlussarbeit gearbeitet habe, habe ich fast ein ganzes Semester nur daran gearbeitet, eine Form zu finden, wie ich das ausstellen kann. So, also ich habe sehr viel Zeit darauf. Das muss nicht immer so sein. Das kann man natürlich auch in weniger Zeit machen. Aber das war sehr immanent wichtig, dass man darüber nachdenkt, wie präsentiere ich eigentlich diese Arbeit?
Also
zumindest exemplarisch.
Also im Sinne von, was bei dir jetzt ja, also was ich bei dir raus, ja, diese Beliebigkeit an Umsetzung ersetzen durch eine Konsequenz im Sinne von, was stärkt jetzt genau mein Thema und meine Arbeitsweise an der Wand?
Das hast du schön zusammengefasst. Das hätte man auch so sagen können. Danke, ja. Das ist natürlich korrekt.
Das ist
korrekt
der Vorteil
so.
einer zuhörenden Position.
Ja, das ist korrekt. Genau so kann man das sagen.
Ja, das.
Also mehr Konsequenz. Bitte absolut. Konsequenter. Und nicht alles ausprobieren. Gutes Beispiel war dann, das ist natürlich jetzt, bin ich befangen, weil du ja Teil davon warst, war die Abschlussausstellung von Ostkreuz in diesen Hallen da in Berlin.
Ja.
Weißt du? Da war natürlich auch nicht alles gut. Es sind Abschlussausstellungen von Studierenden, bitte. Ne? Also das da nicht falsch verstehen. Also das ist schon sehr viel Arbeit, das auf den Punkt hinzukriegen. Und man studiert und man es fehlt Erfahrung. Ich kenne das ja aus der eigenen Geschichte. Aber dort hatte ich das Gefühl, dass das alles irgendwie so eine, da hat jeder so ein bisschen an seiner Arbeit noch gefeilt, wie sie ausgestellt wird, wie hänge ich das an die Wand, wie groß sind eigentlich die Bilder, wie viel Platz habe ich, ist dieser Platz überhaupt für die Größe, die ich vorhatte, geeignet, so. Das wirkt nur so, das muss gar nicht sein, dass das vorher Thema war. Ich meine, du warst ja beteiligt, ich will da auch gar keine Hintergrundinfos jetzt, sondern nur sagen, das war jetzt, weil wenn wir über Abschlussausstellungen sprechen, hatte ich so das Gefühl, das sah einfach ordentlich aus. Ich meine, alleine, dass ihr noch teilweise Wände gebaut habt, nur für ein Wochenende oder eine Woche, ich weiß gar nicht, wie lange das war, war schon für mich ein Zeichen, ihr wollt das zumindest so gut machen, wie es irgendwie geht.
Also man muss sagen, so. Also da gehen alle Credits raus an die AbschlussdozentInnen, die jeweils den Teil des Abschlussjahrgangs, den sie betreuen, intensiv auch in der Ausstellungsgestaltung betreuen. Also das ist mit viel Energie und Spucke und auch Blut im Sinne von vielleicht mal einen Nagel daneben setzen beim Wändebauen tatsächlich, was selbst gemacht wird von den Studierenden. Ist alles dabei. Das sind wahnsinnige Projekte, wahnsinnige Ausmaße und das ist intensive Betreuung dann akut, wenn es darum geht, das jetzt aufzubauen. Und vorab aber auch im Unterricht eben immer wieder das Thema aufkommen zu lassen und zu diskutieren. Also genau, ich gehe mit denen ja in Ausstellungen und habe dann den Spaß, dass ich nicht nur mit meinen Eindrücken gucke und diskutieren kann mit mir selbst, sondern auch immer mit den Studis aus unterschiedlichen Hochschulen, was jetzt so einen Raum ausmacht und was wir als gut empfinden oder als eben logisch, sich erklärend, Spaß machend, wie auch immer. Und das nimmt man ja hoffentlich dann mit in diese heiße Phase, wenn irgendwie vieles im Kopf rumschwirrt. Das kann ich nicht immer sagen, ob das so präsent ist. Aber genau, da werden sie darauf vorbereitet. Und das ist ja an vielen Hochschulen tatsächlich ja auch gängige Praxis, dass man über dieses Zeigen an der Wand, dass das Teil des Unterrichts ist und dass das auch Teil eines Arbeitsverständnisses ist. Und es gibt immer die Leute, und da werden wir tatsächlich, haben wir die Klammer fast, es gibt immer Leute, die denken lieber ihre Arbeit von Anfang an im Kopf im Buch, interessanterweise. Und es gibt die, die sie von Anfang an eher an der Wand sehen. Das finde ich ganz spannend zu sehen, dass das sich so ein bisschen aufteilt, wer wie seine Arbeit im Kopf hat.
Ja, also okay, ich würde grundlegend jetzt, um gar nicht dazu zu weit zu gehen, ist mein Wunsch immer, wenn ich, besonders bei Abschlussarbeiten, es gilt aber eigentlich auch für alle Ausstellungen, wenn ich das Gefühl habe, das ist präzise und zwar präzise und konsequent, nicht nur auf Ebene der Bilder selber, sondern auch, wie sie präsentiert wird, wie die Texte dazu gehören. Und oft habe ich dann auch bei Studierenden, bei Texten, die man da liest, hat man das Gefühl, die wurden hinterher dazu geschrieben. So nach dem Motto, so jetzt schreibe ich nochmal das, was ich eigentlich mir wünsche, was diese Arbeit eigentlich sein soll. Aber so richtig liest man dann öfter, nicht immer, deshalb bin ich da auch vorsichtig, nicht heraus, was eigentlich die Grundmotivation war und warum diese Arbeit überhaupt existiert. Weil die meisten Arbeiten folgen ja irgendeiner Motivation, einem Träger oder irgendwas. Und der interessiert mich, weil wenn ich den verstehen kann, so, dann kann ich vielleicht auch viel einfacher in die Arbeit finden, weil ich sagen kann, okay, du hattest eine Grundmotivation und die verstehe ich und krass, was du draus gemacht hast, super. So, und dann auch die Form, wie du mir das präsentierst, super. So, und um zurückzukommen, ist genau das, was bei dieser Schweinebewusstsein, Ocular Witness, für mich da passiert ist. Ich habe verstanden, warum diese Ausstellung existiert, gar nicht die einzelnen Arbeiten, ich habe verstanden, warum diese Ausstellung, welchen Zweck die verfolgt und warum, welcher Motivation sie folgt, und konnte mich beim Durchgehen in der Ausstellung dem anschließen, dass ich dachte, ja, das ist total wichtig. Also das ist nicht unwichtig, dass man das mal so zeigt.
Ja.
So, und jetzt guck mal, jetzt haben wir schon so viel Zeit, sehe ich gerade. Wir sind schon wieder so lange, quasseln wir hier schon wieder rum über Ausstellungen.
Unmöglich.
Ja. Nein, also, hast du eine Ausstellung, die dich beeindruckt hat, außer deiner eigenen?
Ach nein, ich würde nie davon sprechen, dass meine eigene Ausstellung nicht noch beeindrucken kann, weil man viel zu tief drin steckt, dass man.
Also ich habe auch mal eine richtig schlechte Ausstellung gemacht, eine der einzigen großen Ausstellungen, die ich selber in Anführungszeichen kuratiert habe. Die Ausstellung selber war cool, die Arbeiten waren cool. Das war zu viel Raum. Der Schritt war zu groß.
Ja, auch das. So. Gibt's, ja, also nee, ich habe nicht die Ausstellung tatsächlich, wo ich sage, das war life-changing, muss ich zugeben.
Ja, okay.
Das sind für mich diese, ich habe ja das Privileg, durch viele Ausstellungen gehen zu können, und es sind wirklich diese Freude daran, da durchzugehen und dann zu merken, das geht alles auf. Und das habe ich doch regelmäßiger, zum Glück, finde ich. Das ist eine schöne Beobachtung. Und im Sinne von kuratorischer Arbeit heute auch, was sich alles ein, also das kann auch mal besser, mal schlechter funktionieren im Sinne von diesen Überlegungen zur Teilhabe. Also was bietet man jetzt konkret an und so, da gibt's auch viele Kuriosa. Aber nee, da habe ich nicht das eine, wo ich sagen würde, würde ich jetzt über alle anderen heben, so.
Okay.
Das nicht.
Es gibt drei Ausstellungen, die in meiner Karriere mit der Fotografiekarriere ist das falsche Wort, in meiner Zeit mit Fotografie mich nachhaltig beeindruckt haben, die ich mir wünsche, nochmal sehen zu können.
Oh. Mhm.
Das ist, zwei davon fanden in Arles statt. Und zwar ist das einmal die Ausstellung, From the Gas Mask to the Washing Machine oder so hieß sie. Es war eine Archivausstellung von so einem französischen Archiv. Jetzt habe ich den Titel nicht ganz interessant, ne? The Saga of Inventions hieß sie. Mhm. Ich versuche auch immer noch den Katalog zu bekommen. War eine tolle Ausstellung, ich versuche das zu verlinken. Dann war es Ocular Witness, also Schweinebewusstsein, ja. die hat mich irgendwie gekriegt, so aus den genannten Gründen, weil vieles zusammenkam. Was gut war, es gab auch viele andere Ausstellungen, die ich toll fand. Als ich zum ersten Mal die Arbeit von Mathieu Gavsoux gesehen habe, H+, das hat mich in der Form auch beeindruckt. Es gab auch während der Biennale gute Ausstellungen. Also auf den meisten Festivals findet man immer gute Ausstellungen, findet man jetzt hier auf bei der Triennale Fall. Auch. Ne? Also Sarah Salem im MKG ist auch super. Ja. Hans Hansen eine super Ausstellung, auch wenn es nicht Teil der Triennale ist. Was ich jetzt abschließend noch, weil wir tatsächlich kurz vor Ende sind, wir wollen ja nicht zu lange machen, schon mal sagen kann. Es gibt eine Arbeit, die ich letztens noch mal in einer Ausstellung gesehen habe, die ich gerne, wovon ich ein Bild gerne mit auf die unsere Einkaufsliste nehmen würde, weil ich es gerne kaufen würde. Und zwar habe ich in Zingst, was übrigens ein sehr schönes kleines Festival war, auch wenn die Ausstellungen dort anders funktionieren und ich gar nicht so sehr über die Präsentationsform nachdenke, sondern eher über das Feeling, was dort herrscht. Und zwar ist das von Richard Rinaldi, diese Touching Strangers Arbeit. Ne? Ist jetzt auch keine neue Arbeit. Und zwar gibt es da dieses eine Bild mit diesem jüngeren Typen, der ein Mädchen auf dem Arm hält, glaube ich. Es geht ja darum, dass Richard Rinaldi Fremde angesprochen hat auf der Straße, ob er ein Foto von ihnen machen kann. Die Leute kannten sich nicht und die sich aber berühren. Und er hat dieses Mädchen auf dem Arm. Wundervolles Foto. Und es reicht zu wissen, dass die beiden sich nicht kennen. Und toll. Und das war auch in der Außenausstellung an so Stelen. Und das ist jetzt als Ausstellung nicht gut, aber es war vollkommen genug. Es war überhaupt genug für diese Arbeit. Es brauchte gar keinen größeren Rahmen im wahrsten Sinne des Wortes. Es brauchte keinen Rahmen und es brauchte nicht zwingend eine weiße Wand. Es war dieses, man stand dort rum vor diesen Stelen mit anderen vielen Menschen, mit Fremden im Zweifel und schaute sich dann ein Bild an, wo zwei Fremde ineinander so in Kontakt kommen. Das war irgendwie gut. Das war irgendwie gut, weil man auch dran vorbeigucken konnte und dahinter auch Leute liefen. Und dieses Bild von den beiden würde ich gerne mit auf die Einkaufsliste nehmen. Hast du noch was?
Ist gekauft. Ja, unter dem, also ganz kurz, mir kam noch kurz das Phänomen auf, dass man auch Ausstellungen hat, wo dann auf einmal alle drüber reden, weil sie einen irgendwie beschäftigen, ne? Also im Sinne von Möglichkeitsraum mit offenem Ausgang. Da wäre auf jeden Fall Luc de la Haye noch im Jeu de Pomme von der letzten Paris Photo zu erwähnen. Das war ein Phänomen. Aber einkaufen heute würde ich gerne, also mitnehmen in unsere Sammlung, würde ich gerne Marta Djurina,
Fotokünstlerin. Wo hast du sie gesehen?
Die lebt und arbeitet ja in Berlin. Das heißt, unsere Wege sind kurz und sie hat an der UdK studiert. Deswegen war der Weg zu ihr gar nicht so lang. Dennoch bin ich ihr nicht quasi untereinander an der UdK begegnet, sondern im Rahmen erst von Veranstaltungen, witzig, genau, ich habe erst Martha als Person kennengelernt, dann ihre Arbeit und dann habe ich sehr die Ausstellung im Haus am Kleistpark genossen. Haus am Kleistpark sowieso auch ein wunderbarer Ort für Ausstellungen in Berlin als kommunale Galerie. Und Martha hat 2024, also jetzt vor 2 Jahren, ihr erstes Buch oder größeres Buch Foxfire veröffentlicht. Und sie hat eine Arbeit gemacht über die Wasser oder die materiell, prozessual beobachtet hat, wie sich die Wasserqualität in der Seine in Paris verändert hat, als dort die Olympischen Spiele geplant waren und es ja die Diskussion gab, ob die Schwimmwettbewerbe in der Seine stattfinden sollen. Und die fand ich fantastisch als Idee in der Umsetzung und auch in dem Raum, wie sie präsentiert war. Denn es gab einen Raum, der quasi wie eine Art Spiegelboden-Bespielung hatte. Und die Arbeiten, die dann an den Wänden waren, hatten dann wiederum, haben das Licht aufgenommen von diesem Spiegelboden, waren selber Spiegel eben dieses Wasserzustandes und das war ein toller Raum und ist eine tolle Arbeit und sie ist eine wunderbare Person, deswegen Marta Djurina und ein Teil, einmal die Seine fotografisch gefasst von ihr, nehme ich gerne mit.
Ah, super. Okay, ja, habe ich auch, glaube ich, zum ersten Mal gesehen beim E-Mob.
Ah ja.
Hatte sie, glaube ich, in der Galerie Feldbusch, Wiesner Rudolf.
Ja, von der wird sie vertreten,
ich, genau. Arbeiten von, ja, genau. Habe ich auch Arbeiten von ihr gesehen, sehr cool. Wir haben natürlich die Hälfte von allem, was man zur Ausstellung sagen kann, nicht besprochen.
Ja, auf jeden Fall.
Und für alle, die sagen, ich würde jetzt Studierende total abhaten und zu viel abverlangen, nein, absolut nicht. Ich bin gnädiger, als man denkt, aber es war ein Beispiel, an dem man sehr gut erklären konnte, dass eine gute Arbeit noch viel besser werden kann, wenn man auch die Präzision auch in die Ausstellung überträgt. Und weniger ist manchmal mehr. Das war mein Wort.
Ja. Zum Fotosonntag.
Ja. Ansonsten, vielen Dank, Miriam.
Vielen Dank.
Eine gute Stunde.
Wir hören uns ganz bald.
Ciao, mach's gut. Ja.